NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. September 1940. Der Todestag des Philosophen und Kulturkritikers Walter Benjamin.
Vier Menschen auf der Flucht, auf einem steinigen Gebirgspfad über die Pyrenäen bis an die französisch-spanische Grenze. Einer von ihnen war der Berliner Walter Benjamin, gesucht von der Gestapo im deutsch besetzten Frankreich. Nach vielen Stunden aufatmen.
Weit unten sah man das tiefblaue Mittelmeer. Auf der anderen Seite fielen schroffe Klippen ab, auf eine Glasplatte aus durchsichtigem Türkis, die spanische Küste. Hinter uns, im Norden, Katalonien, mit einer herbstlichen Erde in unzähligen gelb-roten Tönen. Solche Schönheit hatte ich noch nie gesehen.
Und dann die hässliche Realität. Die Grenzbeamten im spanischen Porto verweigerten ihnen die Einreise. Da nahm Walter Benjamin, herzkrank, mutlos und erschöpft, sich das Leben. In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940, heute vor 80 Jahren. Seine Fluchthelferin Lisa Fitko.
Er hatte genug Morphium bei sich, um sich mit einer tödlichen Dosis umzubringen. Betroffen und erschüttert ließen die spanischen Behörden die anderen weiterreisen.
Seinen größten Schatz hatte Benjamin vorher in Sicherheit gebracht. Ein schweres Manuskript, das er in einer schwarzen Aktentasche immer mit sich schleppte. Doch als seine Freunde danach suchten, war es verschwunden. Auch deshalb steht Walter Benjamins Tod für mehr als nur ein tragisches Einzelschicksal. Er wurde ein Symbol für die Vernichtung intellektuellen jüdischen Lebens in Deutschland.
O braungebackene Siegessäule mit Winterzucker aus den Kindertagen.
Walter Benjamin hat viel über seine Herkunft geschrieben. Berliner Kindheit um 1900 und Berliner Chronik. Gesammelte Erinnerungen an seine Familie, an die Stadt, in der er 1892 geboren wurde. Feinfühlige, dichte, fast lyrische Betrachtungen über Telefon oder Siegessäule, Nähkasten oder Tiergarten.
Vielleicht ist, was Vergessenes so beschwert und trächtig macht, nichts anderes als die Spur der Gewohnheiten, in die wir uns nicht mehr finden können. Vielleicht ist seine Mischung mit den Stäubchen unserer zerfallenen Gehäuse das Geheimnis, aus dem es überdauert.
Die Familie Benjamin gehörte zum Kreis der vermögenden, gebildeten Juden, die seit Ende des 18. Jahrhunderts das kulturelle Leben Berlins wesentlich mitgeprägt hatten. Der Vater war Kunsthändler, Sohn Walter also
ein wohlgeborenes Bürgerkind,
wie er selbst schrieb.
Ich glaube, das ist eine Familie, in der auch sehr viel Liebe geherrscht hat.
So Dr. Erdmut Witzisler, der Leiter des Walter-Benjamin-Archivs an der Berliner Akademie der Künste.
Es wurde später schwierig. Nach dem Tod der Mutter wurde das Erbe ausgezahlt und Benjamin war lange nicht im Sinne des Vaters aktiv, beruflich.
Denn nach dem Studium entschied sich der Sohn zu einer Existenz als Privatgelehrter. Einigermaßen problemlos, bis die Inflation das Familienvermögen wegfraß. Danach wurde sein Leben ein ständiger finanzieller Balanceakt. 1923 schrieb Benjamin an einen Freund:
Ich stehe da, wo ich wieder einmal allen Mut brauche, um den Kopf oben zu behalten. Mein Weg ist weniger sicher, als ich es wünsche, und dazu die Widrigkeiten des äußeren Lebens, die manchmal wie die Wölfe von allen Seiten kommen. Man weiß nicht, wie man sie abhalten soll.
Doch trotz aller äußeren Schwierigkeiten auf seinem intellektuellen Weg ließ Walter Benjamin sich nie beirren.
Benjamin ist ja ein früh sehr wacher Geist gewesen und er hat sehr früh die Qualität des eigenen Denkens erkannt und sich dafür eingesetzt.
Er hielt nichts von Fächern und Rastern, war Philosoph und Literat, Wissenschaftler und Feuilletonist, Kritiker und Schriftsteller. Historisch versiert und doch modern befasste er sich mit Radio und Film, mit der Veränderung der Kunst durch die Technik, ließ sich anregen von Theorien und Situationen, fand das Große in scheinbar unwichtigen Kleinigkeiten, ein immer neugieriger, wacher Beobachter.
Wenn früher unter Menschen im Gespräch Eingehen auf den Partner sich von selbst verstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preise seiner Schuhe oder seines Regenschirms ersetzt. Unabwendbar drängt sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der Lebensverhältnisse, des Geldes.
Benjamin ist von vielem etwas Und er ist kein Eklektizist oder keiner, der nicht so richtig Seins gefunden hat, sondern er ist ein Meister darin, Verschiedenes zu verbinden. Und die Literatur, also die schöne Literatur, ist eins seiner Betätigungsfelder.
Seine Abhandlungen über Goethe und Hölderlin, Shakespeare und Molière, Poe und Kafka, Balzac und Baudelaire lesen sich heute noch so faszinierend originell wie damals. Wie auch seine Dissertation über die deutsche Romantik. Er fand dort um das Jahr 1800 ein politisches und gesellschaftliches Umdenken, ein neues Freiheitsbewusstsein, ähnlich wie in der eigenen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Wo auch das Aufbrechen, das eigene Denken, das Junge, das Neubeginnen eine Rolle spielt und das in einem sowohl politischen Sinne als auch in einem ästhetischen Sinn.
Walter Benjamin war ein politischer Mensch, ein Kritiker des Kapitalismus.
Ist einmal die Gesellschaft unter Not und Gier so weit entartet, dass sie die Gaben der Natur nur noch raubend empfangen kann, wird ihre Erde dramatisch verarmen.
Doch auch hier blieb er Beobachter. Eine Zeit lang überlegte er zwar, in die Kommunistische Partei einzutreten, bis er auf einer Reise nach Moskau 1927 die Auswirkungen des realen Sozialismus erlebte.
Die Moskauer Reise zählt sicher zu den beklemmendsten Momenten in Benjamins Biografie, das Moskauer Tagebuch. Ein großartiger Text, aber ein Text von Enttäuschung, allerdings auch ein Zeugnis wachsender Einsicht in politische Zusammenhänge, wie prekär, wie groß der Unterschied zwischen den Idealen und den politischen Zielen der Bewegung und der Realität ist.
Kritisch inaktiv verhielt sich Walter Benjamin auch zum Zionismus. Sein Freund Gershom Scholem, der nach Jerusalem zog, versuchte ihn zum Übersiedeln nach Palästina zu bewegen, doch seine Welt war und blieb Europa und das europäische Judentum. Walter Benjamin war sich seiner jüdischen Herkunft immer bewusst. Erdmut Witzisler:
Als junger Mann schreibt er in einem Brief an einen jüdischen Freund, das Jüdische versteht sich von selbst. Und man hat auch das Gefühl, dass das wirklich eine Qualität seines Denkens und auch seines Lebens ist.
Vor allem durch seine Verbundenheit mit der kreativ-träumerischen Seite der jüdischen Mystik. Benjamin hatte einen Sinn für Brüche und Übergänge, für das Unfertige und Veränderliche, das Uneindeutige und Rätselhafte, entdeckte im Heute immer auch Reste des Vergangenen.
Als Philosoph wollte ich die Ursprünge rekapitulieren, sie aufdecken und zurückbringen ins Licht der Erkenntnis. Mir, der ich unterm Saturn zur Welt kam, dem Planeten der langsamen Umdrehung, dem Gestirn des Zögerns und Verspätens, stand die Kunst der Kritik zu.
Eingebettet in eine tiefe Melancholie.
Die Melancholie verrät die Welt um des Wissens willen. Ihre ausdauernde Versunkenheit nimmt die toten Dinge in ihre Kontemplation auf, um sie zu retten.
Diese geistige Zwitterexistenz zwischen Wissenschaft, Kritik und Poesie und seine fächerübergreifende Klugheit fanden viele konservative Wissenschaftler eher unseriös. 1925 wollte Walter Benjamin sich an der Frankfurter Universität habilitieren mit einer Arbeit über den Ursprung des deutschen Trauerspiels.
Man hat ihm geraten, sie umzuarbeiten und hat ihm signalisiert, dass man die nicht annehmen wird.
Benjamin war tief enttäuscht. Eine Professur hätte ihn aus seiner finanziellen Misere befreit.
Mein Freund hat später gesagt, Geist kann man nicht habilitieren.
Doch die Ablehnung war wohl eher antisemitisch motiviert, galt mehr dem Juden als dem eigenwilligen Denker. Benjamin schloss sich enger dem Institut für Sozialforschung um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno und ihren dialektisch-marxistischen Theorien an, später bekannt als Frankfurter Schule. Das Honorar, das er dort durch seine Veröffentlichungen bekam, war oft das einzige Geld, das er verdiente. Walter Benjamin. Dunkle Haare, dunkler Schnäuzer, eine Brille mit runden Gläsern. Er war eher scheu, aber gewinnend. Das fanden auch die Frauen. Dora, seine Ehefrau für 13 Jahre und Mutter seines Sohnes Michael, die Künstlerin Jula Kohn und Asja Lazis, die lettische Theateraktivistin und leidenschaftliche Kommunistin.
Ich habe drei Frauen geliebt und drei Männer in mir entdeckt.
Benjamin ist, glaube ich, ein sehr empfänglicher, sehr aufnahmebereiter, heute würde man sagen achtsamer Mann gewesen, der die Frauen, die er geliebt hat, wahrgenommen hat in ihrer Eigenständigkeit und bereit war, sich dabei auch zu ändern.
Doch schon damals sprach er öfter von Suizid.
Er hatte eine Begabung zur Traurigkeit. Und das aber zu absolutieren, hieße ihn vollkommen zu verkennen. Das ist ein lebenslustiger Mann gewesen. Das ist ein Mann, der lieben konnte, ein Mann, der feiern konnte, der genießen konnte, der kommunikativ absolut versiert war und der im Übrigen auch hochgeschickt war, also raffiniert geradezu, seine eigenen Projekte zu verfolgen.
Er fand auch immer wieder Menschen, die ihn unterstützten, so wie der Theaterautor Bert Brecht, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband.
Benjamin hat es mit den Träumen. Er träumt mit offenen Augen, was schön sein kann, aber oft nur ein böses Erwachen bringt. Dabei ist der Mann nicht faul, wahrlich nicht. Er arbeitet und träumt, er träumt und arbeitet. Und bei seiner Arbeit gelingen ihm Gedankenblitze, für die andere ein oder zwei Leben mehr brauchen.
Das schrieb Bert Brecht, als der Freund ihn in seinem dänischen Exil besuchte. Denn 1933, mit der Machtergreifung Hitlers, hat auch Walter Benjamin Deutschland verlassen. Er war schon vorher viel gereist, vor allem an Orte, an denen er billig leben konnte, nach Ibiza, Capri oder Sanremo zu seiner früheren Frau Dora, vor allem in das bewunderte Paris, das jetzt auch sein Zufluchtsort als Exilant wurde. Keine Stadt hat Walter Benjamin so fasziniert wie
Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts.
Wie in einem Brennpunkt fand er dort alle Facetten der Moderne wieder. Zivilisatorischen Fortschritt und gnadenlosen Kapitalismus, avantgardistische Kunst und zynische Melancholie, gelebte Erotik und ausbeuterische Prostitution. Walter Benjamin wurde zum beobachtenden Spaziergänger, zum Flaneur.
Es ist der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kommende Trostlose des Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Der Flaneur steht noch auf der Schwelle der Großstadt wie der Bürgerklasse. Keine von beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner von beiden ist er zu Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge.
Passagen heißt sein Werk, das all das bündeln sollte, großartig, mutig und ein Torso geblieben. Denn 1940 besetzten die deutschen Truppen Frankreich. Wie viele Exilanten landete Walter Benjamin in einem Internierungslager, wurde zwar freigelassen, fürchtete aber nur auf Zeit. Freunde wollten ihm ein Visum für die USA besorgen. Als die Reise an der spanischen Grenze zu Ende schien, gab er auf.
Dem Augenblick der übermächtigen Gefahr, dem kein Aufschub, also keine Hoffnung abzuringen ist, trete ich mit einer existenziellen Entscheidung entgegen.
Und dann wurde er vergessen. Bis in die 1960er Jahre. Durch die Sammelbände Illuminationen und Angelus Novus, durch grandiose Essays wie das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, entdeckt eine neue Leserschaft den eigenwilligen Kulturkritiker, bewundernd und angeregt durch seine fächerübergreifende Vielseitigkeit. Heute gehört Walter Benjamin zu den international am meisten wahrgenommenen deutschen Denkern. Architekten diskutieren seine Ideen, Opern wurden über ihn komponiert, ein einzigartiges Monument in Portbou für ihn errichtet. Erdmut wie Zissler.
Es ist ein bisschen durch den Suizid der Eindruck entstanden, dass das eine gescheiterte Existenz ist. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Der Suizid ist nicht die Folge des Lebens und die Summe seines Temperaments. Und er darf auf keinen Fall als die Quintessenz von diesem Leben gesehen werden. Benjamin ist, wie Ernst Bloch gesagt hat, er ist ins Gelingen verliebt gewesen. Er ist eine glückliche Existenz mit einem tragischen, bitteren Ausgang.
Glücklich sein heißt, ohne Schrecken seiner selbst inne werden zu können.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Walter Benjamin, der am 27. September 1940 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.